Ich möchte heute einfach ein paar Dinge weitergeben, die sehr nichts Besonderes sind. Die hat man alle schon gehört, man hat sich damit beschäftigt. Und gerade deswegen ist es gut, manchmal auch immer wieder so einfache Wahrheiten zu hören. Und auch zu sehen, dass die Bibel ja geradezu gespickt ist mit solchen Wahrheiten, die letztlich dazu da sind, uns auf dem Weg des Glaubens zu helfen. Drum, ich habe das überschrieben, Einsichten auf dem Weg des Glaubens, und habe als Text hier Matthäus 14, und da möchte ich die Verse von Vers 22 bis 33 lesen. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Dann sprach er: Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach: Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wir leben ja heute in einer Zeit, in der, kann man sagen, alles zur Unterhaltung wird. Ja, sogar Berichte im Fernsehen über Kriege und Katastrophen sind Unterhaltung, ja. Entscheidend ist halt einfach immer die Einschaltquote. Und diese Einschaltquote hängt ja direkt mit dem sogenannten Spaßfaktor zusammen. Diese interessante Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe, die wäre sehr geeignet, durchaus sehr geeignet, um sie zu verfilmen. Denn da ist ja einiges an Action auch drin. Ja. Aber sie ist uns sicher nicht zu dem Zweck überliefert, dass wir uns gut unterhalten werden. Die Ereignisse in der Bibel sind uns überliefert, damit wir daraus lernen. Sie sollen zu unserer geistlichen Auferbauung dienen, unserem Wachstum am inneren Menschen. Deshalb ist es beim Lesen der Schrift immer geboten, die beiden Fragen zu stellen. Die Frage: Was wird hier gesagt? Also was steht hier? Was ist die Situation? Was wird gemeint? Und dann erst die zweite Frage, aber die muss auch sein: Was sagt das mir? Die Reihenfolge ist ganz wichtig. Immer erst fragen: Was wird gesagt? Und dann erst die Frage: Was sagt das mir? Beim Studium dieses Textes habe ich das so praktiziert und diese Fragen gestellt und möchte euch jetzt im Folgenden weitergeben, welche Einsichten mir daraus erwachsen sind. Es sind genau 7 Einsichten, die ich für mich gewonnen oder bestätigt bekommen habe. Die erste einzig Popularität ist eine Gefahr für Jünger Jesu. Jesus zwang seine Jünger, in das Schiff zu steigen, um ans andere Ufer zu fahren. Er hat sie nicht freundlich gebeten. Nein, er hat sie gezwungen. Nötigte, ja, das ist ein vornehmer Ausdruck dafür. Das heißt wohl, die Jünger wollten gar nicht ans andere Ufer. Aus irgendeinem Grund wollten die da bleiben, wo sie waren. Was könnte wohl der Grund gewesen sein? Warum war es Jesus so wichtig, dass sie wegfahren? Um diese Fragen zu beantworten, dann müssen wir mit einbeziehen, was vorher geschah. Kurz vorher war nämlich die Speisung der 5000. Moment, Vorsicht, 5000 Männer. Also wenn wir hier Frauen und Kinder mit einbeziehen, die ja auch dabei waren, dann war es schätzungsweise 10.000 bis 12.000 Menschen. Das war ja ein gewaltiges Wunder. Ja. Die Leute, die das miterlebten oder davon gehört hatten, die waren begeistert. Johannes berichtet uns nun ein für das Verständnis wichtiges Detail, von dem Matthäus nicht schreibt. In Johannes 6, Vers 14 bis 15. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Wir können uns vorstellen, dass die Jünger Gefallen daran gefunden hatten. Auch sie waren Menschen wie wir. Und sie hatten eben auch die üblichen Schwächen. Zum Beispiel vielleicht Lust zur Macht oder auch ein gewisses Geltungsbedürfnis. Und da haben sie sich natürlich gerne in der Popularität ihres Meisters gesonnt. Da fiel ja auch etwas für sie ab. Und da stelle ich den Jüngern hier etwas zu Unrecht. Nein, ich glaube nicht. Denken wir zum Beispiel an die Situation, wie sie in Lukas 9 beschrieben ist, die ich auch kurz vorlesen möchte. Lukas 9, 46 bis 48. Es schlich sich aber der Gedanke bei ihnen ein, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Da nun Jesus die Gedanken ihres Herzens sah, nahm er ein Kind und stellte es neben sich. Und er sprach zu ihnen, wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und wer der Geringste ist unter euch allen, der wird groß sein. Also hier ging's darum, groß zu sein. Oder denken wir an die Situation, wo sich die Mutter der Söhne des Zebedäus Johannes und Jakobus für die beiden stark machte. Da ging es um das Sitzen zur Linken und zur Rechten des Herrn im Reich Gottes. So wie Jesus in der erwähnten Situation die Gedanken ihres Herzens kannte, so wird er sicher auch hier erkannt haben, dass seine Jünger in Gefahr waren. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie insgeheim schon sich überlegten, vielleicht die Ämter in der Regierung Jesu verteilten, so sich überlegten, ob wer vielleicht Finanzminister, wer Verteidigungsminister werden könnte. Jesus wollte sie bewahren, der Gefahr der Popularität zu erliegen. Und darum zwang er sie aufs Schiff zu gehen. Es wäre leicht, hier eine ganze Reihe von Beispielen zu bringen, die aus unserer Zeit stammen. Mit Personen, die wir vielleicht oder sehr wahrscheinlich sogar kennen. Aber ich werde nicht hüten, das zu tun. Aber ich meine nur, es ist ja nicht so, dass das hier eine alte Geschichte ist, die uns heute nicht angeht. Es gibt Gemeinden, die daran zerbrochen sind, dass in der Ältestenschaft Streit war. Ein Streit, der letztlich aus dem Bedürfnis heraus entstanden ist, was zu sagen zu haben. Mehr zu sagen zu haben als die anderen zum Beispiel. Also hier ist auch ein Prinzip zu erkennen in dieser Situation. Wir sollen uns nie unnötigerweise in geistliche Gefahr begeben. Und wenn wir in einer für unser Glaubensleben gefährlichen Situation sind, dann am besten die Flucht ergreifen. Normalerweise würde ich Flucht nicht empfehlen, wenn es um Probleme geht. Man kann nicht Probleme durch Flucht bewältigen. Und wo man es versucht, schafft man sich noch größere Probleme. Nicht zum Beispiel manche unserer Alkoholiker sind abhängig geworden, weil sie ihr Problem runtergetrunken haben. Meinten, damit sei es erledigt. Nein, sicher nicht. Aber immer dann, wenn wir Gefahr laufen, einer Versuchung zu erliegen, ist Flucht angesagt. Da ein paar Beispiele. 1. Korinther 6, 18 flieht die Unzucht. 1. Korinther 10, 14. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. 2. Timotheus 2, 22. So fliehen und die jugendlichen Lüste und so weiter. Also, Jesus zwang seine Jünger dazu, ans andere Ufer zu fahren. Obwohl sie dadurch dann auch in Gefahr kamen, aber diese Gefahr war harmlos im Vergleich zu der anderen. Und Jesus entließ das Volk auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Warum das? Das war eigentlich ungewöhnlich, oder? Hätte es eigentlich so richtig auskosten können, da diese Menschenmasse, die ja alle begeistert waren. Und aber er wollte sich selbst auch dem Zugriff des Volkes entziehen und wollte der Versuchung der Macht widerstehen. Schon in der Wüste hatte der Satan ihn dazu verführen wollen, dass er seine Macht missbraucht. Hat ihm angeboten, es könnte doch Steine zu Brot machen, er könnte vielleicht von der Zinne des Tempels herunterstürzen und so weiter. Er bot ihm alle Reiche dieser Welt an. Aber der Herr hat sich seiner Macht entäußert. Er hat sich dieser Macht entäußert. Schon vor Grundlegung der Welt war er bereit, diese völlige Entäußerung auf sich zu nehmen, als der Schöpfer der Welt, in diese Welt hineinzukommen, dieses kleine bisschen Welt im Vergleich zu dem, was die Schöpfung darstellt. Und dort einfach ein ganz normaler Mensch zu sein. Und das war für ihn also keine Gefahr, und trotzdem hat Jesus sie ernst genommen. Natürlich, die Jünger, die waren sicher nicht so angetan davon, dass der Herr so diese Popularität so zurückgewiesen hat. Sie hätten sich manchmal schon drastischere Zeichen seiner Macht vorgestellt. Zum Beispiel sagen sie Lukas 9, 54, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Das wäre doch was gewesen, ne? Ja, ein Ort und dann fällt Feuer vom Himmel und verzehrt die Leute. Auch seine leiblichen Halbbrüder wollten ihn dazu bringen, seine Fähigkeiten zur eigenen Ehre einzusetzen, ja. Es war das Fest in Jerusalem und die Leute, viele warteten darauf, dass Jesus kommt. Ja. Und Jesus hat erst einmal gar nicht daran gedacht, dahin zu gehen. Er hat sich jedenfalls gar nicht groß beeilt. Und seine Halbbrüder haben dann zu ihm gesagt, Herr, willst du, dass wir sprechen? Nein, das haben sie nicht gesagt. Sie haben sich dafür eingesetzt, dass er doch seine Fähigkeiten zu seiner eigenen Ehre einsetzen soll. Denn niemand tut etwas im Verborgenen, sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Johannes 7, 4. Also, wir sehen, überall, dass diese menschliche Neigung ist einfach da. Die Halbbrüder waren ja auch ohnehin nicht gläubig, nicht bekehrt. davon kann man ausgehen, erst später. Jesus jedenfalls ließ sein Handeln nicht von der Gunst der Menschen bestimmen und daher hatte er gar nicht von allen Menschen wirklich ihre Gunst. Im Gegenteil, er hatte leidenschaftliche Feinde und Hasser, die nur darauf warteten, dass man ihn irgendwie beiseite schaffen könnte. Wes Geistes Kinder wir sind, wird sich nicht zuletzt auch darin zeigen, wer uns Beifall klatscht. Ich denke da an einen weltbekannten evangelikalen Evangelisten, den Namen will ich jetzt hier nicht sagen, aber der hat von allen Seiten Beifall bekommen. Vom Generalsekretär des Ökumenischen Rats der Kirchen, vom Papst, von Kirchenleuten, von evangelischen, von evangelikalen Führern, von bekannten Charismatikern. Das sagt mir der gesunde Menschenverstand, dass da irgendetwas nicht stimmen kann. Ja. Jedenfalls wurde Jesus nicht von allen gefeiert. Er sagte, haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Zweite Einsicht, Jesus steht für seine Jünger ein. Jesus stieg für sich allein auf den Berg, um zu beten. Er suchte die Stärkung für sich selbst. Wenn Jesus diese Stärkung nötig hatte, dann ist die Frage, wie viel mehr haben wir es dann nötig? Aber er betete auch nicht nur für sich selbst, sondern vor allem auch für seine Jünger. Er hat sicher generell viel für die Jünger gebetet. Wir haben ein Beispiel aus dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17,11, wo Jesus betet, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Und diese Situation in Matthäus 14 ist ein Beispiel dafür, was Jesus hier zum Ausdruck brachte, wie er einerseits seine Jünger selbst bewahrte, andererseits aber auch für sie betete. Und ich meine, es gehört zu einem reifen Christen, dass er eben nicht nur sich und seine Belange im Blick hat, sondern vor allem auch die der Glaubensgeschwister. Indem er einerseits einen hilft, vielleicht wo er Hilfe, praktische Hilfe braucht, andererseits für ihn betet, da tut er Priesterdienst. Und das ist der Dienst der Seelsorge. Wir sollten eben auch so füreinander beten und wir tun es, denke ich, auch überwiegend so. Für Wachstum im Glauben, für Bewahrung in Versuchungen und Anfechtungen. Die dritte Einsicht, die Jünger Jesu können in Schwierigkeiten kommen, obwohl sie sich auf dem richtigen Weg befinden. Die Jünger haben dem Herrn Jesus gehorcht und die sind mit dem Schiff losgefahren, Richtung anderes Ufer. Und als sie mitten auf dem See waren, kam der Sturm auf und sie gerieten in Seenot. Die Jünger, kann man sagen, sie kamen also in Schwierigkeiten, obwohl sie sich auf dem Weg des Gehorsams befanden. Ja, wir könnten vielleicht sogar sagen, weil. Deswegen sind sie ja rübergefahren. Das ist schon merkwürdig, oder? Das widerspricht doch völlig unserer Vorstellung. Der Gehorsamsweg müsse doch glatt verlaufen. Meinen wir. Ich würde sagen, das ist ein unter Christen weit verbreiteter Mythos, dass auf dem Weg des Herrn keine Schwierigkeiten auftreten dürfen. Es ist schlicht unrealistisch, wenn wir meinen, der Gehorsamsweg muss immer asphaltiert sein. Den Jüngern stand der Wind entgegen. Auf dem Gehorsamsweg kann auch uns unter Umständen der Wind kräftig ins Gesicht blasen. Da gibt es manchmal offene Türen, die nicht von Gott sind. Und andererseits gibt es verschlossene Türen, die aber vom Herrn sind. Also ich möchte es mal nicht hier einbringen. Ich habe ganz persönliche Erfahrungen, ganz klare Erfahrungen in diese Richtung gehabt und es würde jetzt zu viel Zeit brauchen. Aber es, ich denke, jeder wahrscheinlich von uns hat schon mal solche Erfahrungen gehabt, dass er erkannt hat, ich soll das und das tun, ja, oder da und dahin gehen oder irgendetwas und dann kam er in große Schwierigkeiten. Und dann kommt die Frage und die Zweifel, ja, war das vielleicht doch eine Täuschung, war das gar nicht der Weg Gottes? Aber Gott geht es um etwas anderes. Er benutzt solche Situationen eben auch und solche Belastungen, die man da erlebt, eben auch, um uns reifer zu machen, um uns etwas zu lehren. Also wir sollten eigentlich Schwierigkeiten erwarten. Auch was die Gemeinde betrifft. Zu meinen, ja, wenn die Gemeinde doch alles richtig macht und sich bemüht, nach dem Wort Gottes auch zu leben, und warum gibt es dann Probleme in der Gemeinde? Warum gibt es Probleme? Genau deswegen gibt es Probleme. Weil der Feind einer Gemeinde, in der nichts geschieht, kein Aufbruch, nichts vorhanden ist in der Richtung, sondern alles nur ein müden Trott nachläuft, dass da braucht er nichts tun. Ja. Das machen wir dann selber. Aber da, wo Aufbruch ist und wo eben auch Gemeinden wirklich lebendig sich entwickeln, weiterentwickeln, da wird er Probleme schenken und wirken, der Teufel. Das ist sein Werk. Eine vierte Einsicht. Jünger Jesu fühlen sich manchmal allein gelassen. Die Jünger fühlten sich dort auf dem See mitten in ihrem aussichtslosen Kampf gegen den Sturm im Stich gelassen. Sie erfuhren Angst, Einsamkeit, Verlassensein. Jesus war für sie weit weg. Sie machten die Erfahrung der Hilflosigkeit, des Ausgeliefertseins. Was war das Problem? Der Wind? Die Wellen? Die Abwesenheit Jesu? Nein, nichts von all dem. Das Problem war ihr Mangel an Glaube. Denken wir an die andere Situation, wo sie ebenfalls in Seenot waren, aber Jesus im Schiff war. Jesus war also physisch gegenwärtig, auch wenn er schlief. Und die Jünger hatten genauso Angst, umzukommen. In solchen Situationen ist unser Glaube gefordert. Nicht dann, wenn alles glatt läuft. In solche Situationen brauchen wir auch. Wie sonst sollte sich unser Glaube bewähren? Nur in solchen Situationen können wir uns so ganz auf unseren Herrn werfen. Deshalb mutet Gott uns solche Erfahrungen hier und da zu. Der Glaubende weiß auch dann, ich bin nicht allein. Wie Gott durch solche Erfahrungen Reife und Wachstum im Glauben wirkt, sehen wir sehr schön am Beispiel des Paulus. In 2. Korinther 1, Vers 8 bis 10, da schreibt er, denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Also hier sehen wir, Paulus meinten hier, und seine Gefährten, die meinten hier auch, sie seien einfach über ihr Vermögen versucht, ja. Und das war eine Erfahrung, die sie machten, die bei ihnen eine Erkenntnis gewirkt hat, die ihnen dann später im Leben sehr hilfreich war. Nämlich die Erkenntnis, die kann man schlicht so formulieren, Gott versucht uns nicht über unser Vermögen. Im ersten Brief an die Korinther hat Paulus ihnen diese wichtige Wahrheit weitergegeben. Er schreibt da, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. 1. Korinther 10, 13. Und da sehen wir, da hat er hat etwas gelernt durch diese Erfahrung vorher, wo sie dem Tode nahe waren. Und das gibt er hier an die Jünger weiter und natürlich auch an uns. Manche von uns muss durch bestimmte Tiefen gehen, damit er anderen in ähnlichen Tiefen seelsorgerlich dienen kann. Denn worin man selbst gewachsen ist, darin kann man anderen eine Hilfe werden. Jemand, der selbst Leid erfahren hat und mit Gottes Hilfe bewältigt hat, kann anderen in ihrem Leid Tröster sein. Eine fünfte Einsicht. Alle Enttäuschungen haben ihren Ursprung in uns, niemals in Jesus. Die Jünger wurden in folgenden drei Erwartungen enttäuscht. Die erste Erwartung war, dass sie mit ihrem Herrn und Meister zusammen die Königsherrschaft über Israel antreten werden. Diese Erwartung wurde enttäuscht. Ihr Herr und Meister wurde zwar zum König gekrönt, aber eben nicht mit einer Krone aus Gold und Edelsteinen, sondern mit einer Dornenkrone. Die zweite Erwartung war, dass sie von Schwierigkeiten verschont bleiben, obwohl sie ja alles verlassen hatten, um Jesus nachzufolgen. Auch diese Erwartung wurde enttäuscht. Und wie wir gerade an der Situation auf dem See Genezareth sehen konnten, auch die dritte Erwartung hieß, Jesus wird physisch immer bei uns sein. Aber er war nicht immer da. Wie kann es nur kommen, dass wir von Jesus enttäuscht werden? Das heißt es nicht in dem Lied, Jesus enttäuscht uns nie? Wirklich? Da müssen wir uns mal klar machen, was eine Enttäuschung eigentlich im Grunde ist und darstellt. Grundsätzlich geht ja jeder Enttäuschung eine Täuschung voraus. Eine Erwartung zunächst mal. So, es geht erstmal eine Erwartung voraus. Man hat eine gewisse Erwartung, die dann aber nicht eintrifft. Wenn also diese Erwartungen, die wir haben, nicht mit der Wirklichkeit konfrontiert werden, dann wird offenbar, dass sie falsch sind. Das heißt, man hat sich getäuscht. Und mit der Enttäuschung wird die Täuschung weggenommen. Daher Enttäuschung. Enttäuschungen können sehr schmerzhaft sein, aber sie haben auch einen Vorteil. Mit jeder Enttäuschung wird man realistischer. Wir erfahren immer wieder Enttäuschungen, weil wir uns halt eben immer wieder täuschen, ja. Besonders möchte ich sagen, kann es passieren, dass wir uns hier gerade in Bezug auf unsere Geschwister im Glauben, dass wir da Enttäuschung erfahren haben. Weil wir an die Geschwister eben besonders hohe Erwartungen haben. Deswegen, Jesus enttäuscht uns nie. Das klingt also irgendwie falsch, oder? Nun, in dem Sinn, dass er uns zunächst etwas verspricht, das dann aber nicht, dass er dann nicht einhält, in dem Sinn sicher nicht, enttäuscht er nicht. Aber wenn wir falsche Erwartungen an Jesus haben, Dinge von ihm erwarten, die er nie verheißen hat, dann werden wir Enttäuschung erfahren. Notwendigerweise sogar. wenn wir dagegen unseren Glauben auf das richten, was Jesus wirklich verheißen hat, und dabei auch die Bedingungen mit einbeziehen, werden wir sicher nicht enttäuscht werden. Eine sechste Einsicht: die Hilfe des Herrn kommt nie zu spät. Der Herr Jesus kam erst in der vierten Nachtwache zu den Jüngern. Das heißt, der Sturm hatte schon stundenlang gewütet. Die Jünger kämpften um ihr Leben, sie waren schon völlig erschöpft, wollten bereits aufgeben. Viele Stunden erfuhren die Jünger Not und der Herr Jesus war nicht da. Die Nachtwachen begannen ja um 18 Uhr im 3-Stunden-Rhythmus. Das heißt also, dass die vierte Nachtwache von morgens 3 Uhr bis 6 Uhr dauerte. Und da lesen wir in den Versen 25 und 26 von unserem Predigttext: aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf den See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen: es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Die Jünger waren bestürzt. Warum wohl? Ja, ganz sicher war es das Letzte, was sie erwartet hatten in der Situation, dass Jesus zu ihnen kommt. Ja. Jesus war für sie ja weit weg. Mit ihm hatten sie absolut nicht mehr gerechnet. Sie hatten damit gerechnet, dass Jesus vielleicht mit einem anderen Schiff nachkommen wird. Aber jetzt, wo der Sturm so stark geworden war, bestand dazu auch keine Möglichkeit mehr. Offenbar hat er die Zeit verbummelt und ist zu spät losgefahren. Oder vielleicht auch gar nicht. Aber in Vers 47 heißt es: und er sah, dass sie beim Rudern Not litten. Jesus wusste genau, was mit seinen Jüngern los war. Er sah sie. Ob er sie vom Berggipfel aus gesehen hat oder ob es sich hier um eine Art inneres Sehen handelt, das wissen wir nicht. Aber es ist letztlich auch egal. Entscheidend ist, dass er sie sah. Und das ist auch für uns wichtig, was immer unsere Not sein mag. Jesus sieht uns und unsere Not. Und er kommt nie zu spät. Seine Zeit ist zwar nicht unsere Zeit, aber immer die richtige Zeit. Zu seinen Brüdern sagte der Herr: meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist stets bereit. Ja, unsere Zeit ist manchmal stets bereit. Aber seine Zeit ist eben eine andere. Und ja, wie gesagt, seine Zeit ist die richtige Zeit. Also lasst uns das einfach auch bedenken, die Tatsache, dass der Herr nicht gerade jetzt seine Hilfe schickt, wo wir sie vielleicht erwarten und erhoffen, heißt ja noch lange nicht, dass er nicht um unsere Hilflose oder Hilfsbedürftigkeit weiß und nicht schon längst beschlossen hat, uns zu helfen. Aber wie und wann er das tut, das sollten wir unbedingt ihm überlassen. Seien uns gewiss, seine Hilfe kommt nie zu spät. Nun muss man natürlich auch schon auch einräumen, dass es nicht gerade üblich war, auf dem Wasser zu gehen und das noch bei einem so hohen Wellengang. Die Wellenreiter, die haben ja immerhin noch ein Brett unter den Füßen, obschon sie ein außerordentliches Geschick haben müssen, um nicht unter die Wellen zu geraten. Jesus läuft einfach so auf dem Wasser, als befände er sich mitten in der Kempner Fußgängerzone. Da kann man schon erschrecken. Die siebte Einsicht: unser Glaube muss sich auf das Wort Gottes gründen. Ja, und dann ist da eben die Begebenheit mit Petrus. Ich liebe diesen Petrus, weil was wäre es für ein Verlust, wenn wir ihn nicht hätten oder wenn es ihn nicht gegeben hätte. Es ist einfach so, dass sein Handeln, aber auch sein Fehlhandeln immer wieder Anlass war für wichtige Glaubenslektionen. Und es ist auch nicht von ungefähr, dass es Petrus war, der zu Jesus sagte, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er war ein willensstarker Mann, ein Mann der Tat, ein Macher, würden wir vielleicht heute sagen. Das ist kein Nachteil, aber es ist eine Gefahr. Petrus stand immer wieder in der Gefahr der Selbstüberschätzung. Und er musste manchmal schmerzliche Erfahrungen machen. Aber diese Aussage war ein Wort des Glaubens. Und wohlgemerkt, das ist sehr wichtig, Petrus hat Gott nicht versucht. Das ist so eine Gefahr, in die wir leicht hineinkommen. Gott versuchen, dass wir von ihm etwas erwarten und verlangen, was definitiv Gott nicht tun kann. Und das hat er hier nicht getan. Er sagt, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er ist nicht einfach losgelaufen, ne? Sondern er fordert Jesus auf, ihm den Befehl zu erteilen. Und er lief erst los, als Jesus ihn aufgefordert hatte zu kommen. Das war auch entscheidend. Ja, Petrus konnte tatsächlich auf dem Wasser gehen. Petrus war außer Jesus der einzige Mensch, der je auf dem Wasser gehen konnte. Es kann gefährlich sein, Gott herauszufordern. Wohl ist uns gesagt, dass wir mit einem Senfkorn Glauben Berge versetzen können. Aber wir müssen schon ernstlich prüfen, ob wir Berge zu versetzen suchen, die Gott gar nicht versetzt haben möchte. Alles andere wäre Gott versuchen. Und dabei können wir kräftig auf die Nase fallen. Ich denke da zum Beispiel, was ich auch mal in der Zeitung gelesen habe, Zeugen Jehovas, die ihrem Kind eine lebensrettende Blutübertragung verweigern und glauben, Gott werde sich zu ihrem Gehorsam stellen. Ja. Das ist nichts anderes wie Gott versuchen. Ich kenne einen Bruder, der sich weigert, zum Arzt zu gehen. Er beruft sich auf seinen Glauben. Gott wird ihn vor Krankheit bewahren. Und wenn nicht, dann auf jeden Fall wird er ihn heilen. Das klingt sehr fromm, ist aber nichts anderes, als Gott zu versuchen. Glaube muss sich immer auf ein Wort Gottes gründen. Ansonsten ist er fehl am Platz. Wir haben leider keine Verheißung immerwährender Gesundheit. Aber Achtung, unser Glaube wandelt sich nur allzu schnell in Kleinglaube. Da ist wieder Petrus ein Beispiel. Solange er gläubig und vertrauensvoll auf Jesus schaute, ging alles gut. Ja. Aber sobald er seinen Blick abwandte und auf die Gefahrensituation, den Wind, die Wellen richtete, da begann er zu sinken. Herr, rette mich. Und das dürfen wir von ihm lernen. Denn wer von uns möchte über Petrus den Stab brechen? Wer ist denn der Meinung, ihm könnte das nicht passieren? Wenn dann Jesus seinen Jünger Petrus kleingläubig nannte, was muss er dann zu mir, zu uns sagen? Denken wir doch einmal an irgendeine Situation unseres Lebens, wo wir verzagt waren, zweifelten, Angst hatten, obwohl wir wussten, dass wir Gottes Willen tun. Woran lag es? Immer liegt es daran, dass wir den Glaubensblick von Jesus abgewandt haben und uns von den Umständen haben erschrecken und entmutigen lassen. Was ist die Kur für dieses Problem? Ja, ganz einfach, wir müssen das permanent praktizieren, was in Hebräer 12,2 gesagt ist, lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Bei Petrus war Jesus der Anfänger seines Glaubens. Und Petrus hätte wissen müssen, dass er auch Vollender seines Glaubens sein würde. Wenn er Glauben wirkt, dann wird er diesen Glauben auch zum Ziel bringen. Auf dem Weg des Glaubens können wir Erfahrungen machen und Einsichten gewinnen, Erfahrungen, die uns teils gefallen mögen oder auch nicht. Und all diese Erfahrungen, die müssen dem einen Ziel dienen, aus uns brauchbare Diener Gottes zu machen. Menschen, in denen Christus Gestalt gewinnen konnte. Mögen die genannten 7 Einsichten aus diesem Text uns helfen, auf unserem Glaubensweg ein paar Schritte weiterzukommen. Wenn du ein fleißiger Bibelleser bist, dann werden dir solche und andere Einsichten auf deinem Glaubensweg auf Schritt und Tritt begegnen. Sie sind so etwas wie die Nahrung, die geistliche Nahrung, ohne die du dein Glaube verkümmert. Und noch einmal, das Prinzip geistlicher Erkenntnis liegt in den 2 Fragen. Was wird hier gesagt? Und was sagt das mir? Und diese beiden Fragen gehören zusammen. Ich sage das, betone das aus einem bestimmten Grund, weil das gerade in einer problematischen Bewegung, die wir halt in der Welt haben, christliche Bewegung, empfohlen wird, einfach die Bibel zur Hand zu nehmen, auch wenn man noch nie gelesen hat in der Bibel und nichts weiß, einfach in der Bibel zu lesen und dann etwas erleben und erfahren. Das kann ja schon mal gut sein, aber wenn ein Leben darauf gegründet wird, was wenn er praktisch nur so die Schrift gebraucht, dass er schaut, was sagt das mir, dann wird er garantiert auf große Irrwege geraten, zwangsläufig. Weil das ist kein Maßstab, was in mir vorgeht. Das ist sehr individuell, das ist persönlich. Das ist nicht Wahrheit, die ich auch einem anderen sagen kann und die auch für ihn zutreffen muss. Okay, so viel. Und ich möchte mit uns beten noch. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir einfach in deinem Wort sehen können, wie du mit den Jüngern umgegangen bist, wie du einfach dich um sie gekümmert hast und bemüht hast, wie du für sie gebetet hast, eingetreten bist, wie du ihnen immer wieder neue Lektionen auch gegeben hast, wo sie was lernen konnten, Herr. Herr, und wir wollen nicht meinen, dass wir selbst nicht zu lernen hätten, Herr, sondern jeder Tag müsste ein Tag in deiner Schule sein, Herr. Und so wollen wir einfach dir danken, Herr, dass wir diese Quelle der Wahrheit haben, von der die Welt nichts weiß. Sie wissen nicht, was Wahrheit ist, und sie kennen auch die Wahrheit nicht. Herr, und so danken wir dir aber, dass wir wissen, dass du selbst die Wahrheit bist und dass wir nicht irgendwo suchen müssen nach der Wahrheit, sondern dass wir sie in deinem Wort finden. Wir danken dir, Herr, und loben deinen Namen. Amen.